Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast im Gesundheitszentrum Park Igels bei Peter Gartner und es ist ein schönes Wiedersehen bzw. ein schönes Wiederhören, hatte ich doch schon in der ersten Podcast-Staffel der Medica das Vergnügen, mit Peter über den Schlaf und die Hypnoakupunktur zu sprechen. Dieser Podcast ist in gewisser Weise der Ehrenrettung des Cholesterins gewidmet, bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise vielmehr einem zweiten, recht unbekannten Risikofaktor für folgenschwere kardiovaskuläre Ungereimtheiten, das TMAO abgekürzt und möglicherweise sträflich unterschätzt wird. Lieber Peter, wer den ersten Podcast gehört hat, der kennt dich schon. Für alle anderen ist aber spannend zu erfahren, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, mein Name ist Peter Gartner, ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und seit fast 30 Jahren in der modernen Meyer-Medizin fachlich beheimatet. Das heißt, wir in der Meyer-Medizin kümmern uns um die Darmgesundheit. Und seit wir wissen, dass eigentlich alles, was wir als gesundheitsrelevant kennen, direkt oder indirekt mit dem Darm und konkret mit den Darmbakterien in Verbindung steht, ist das ein noch größerer Antrieb für mich geworden, da weiter auch forschend tätig zu sein.
Cholesterin. Das Wort kann eine eigentümliche Gefühlsmischung auslösen, gespickt mit unangenehmen Verzichtspflichten und der Angst vor unheimlichen fettigen Teilchen im Blut, die eine Art Rohrverstopfung in den Arterien verursachen. Erst einmal wird also wenig Positives mit Cholesterin in Verbindung gebracht, doch der menschliche Körper produziert den Großteil des Cholesterins selber in seiner Leber. Warum tut er das und wozu brauchen wir Cholesterin?
Ja, Cholesterin ist eine fettähnliche und zwar eine fettähnliche lebenswichtige Substanz. Es ist essentieller Bestandteil all unserer Zellmembranen, unserer Zellwände und damit einfach für die richtige Festigkeit sämtlicher Körperzellen verantwortlich. Das Cholesterin ist außerdem unerlässlich bei der Herstellung von Hormonen, wie zum Beispiel dem Cortisol, dem Östrogen, auch dem Testosteron, bei der Herstellung von Vitamin D, das der Körper ja selber bildet. Ja, das ist damit ganz wichtig für die Knochendichte, für ein gut funktionierendes Immunsystem, für ein gut funktionierendes Gehirn. Und es ist unerlässlich bei der Herstellung von Gallensäuren. Das ist für die Fettverdauung wichtig.
Wenn man das alles hört, will man sich eigentlich den Körper gar nicht vorstellen ohne Cholesterin. Aber wie wird der menschliche Körper denn aussehen, wenn er kein Cholesterin für all die Funktionen zur Verfügung hätte? Und was passiert, wenn zu wenig Cholesterin zur Verfügung steht?
Ja, also wenn man gar kein Cholesterin hätte, das wäre mit dem Leben gar nicht vereinbar. Ich muss also deswegen immer lachen, wenn ich in den Normalwerten bei Laborbefunden sehe, Gesamtcholesterin 0 bis meinetwegen 200. Also 0 Cholesterin geht nicht. Ja. Man wäre eine amorphe Masse, also eine gestaltlose, flüssige Substanz, die am Boden dahin gleiten würde. Das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Wenn wir zu wenig Cholesterin haben oder hätten, dann wären wir zunächst mal mindestens unfruchtbar, weil die Sexualhormone viel zu niedrig wären. Wir hätten alle einen Batzen Vitamin D-Mangel und würden daher unter Osteoporose leiden und uns ständig die Knochen brechen. Wir hätten Infekte am laufenden Band und wir wären dement und hätten über all das noch fettige Stühle. Eine geschmackige Vorstellung, finde ich.
Es gibt ja das sogenannte schlechte Cholesterin, das LDL oder Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin und das HDL oder High-Density-Lipoprotein-Cholesterin. Warum wird dem LDL-Cholesterin ein derart schlechter bzw. böser Charakter zugeschrieben?
Ja, das hat in gewisser Weise historische Gründe. Man hat einfach im Verlauf, auch vor allem der Laborbeobachtung, festgestellt, dass Menschen, Patienten mit relativ hohem LDL-Cholesterin und sehr hohem VLDL-Cholesterin einfach vermehrt Herzinfarkte haben. Oder auch umgekehrt, dass Patienten mit viel Herzinfarkt immer auffallend hohes LDL, VLDL haben. Auf der anderen Seite konnte man aber zeigen, oder hat das zumindest beobachtet, dass Menschen mit einem sehr hohen HDL-Cholesterinspiegel weniger Herzinfarktfälle zeigten. Und darum hat man das so in Gut und Böse, wie wir Menschen das halt gerne tun, wenn wir so ein bisschen polarisiert denken, in Gut und Böse eingeteilt. Und da haben sich dann auch so Merkhilfen entwickelt, nicht wie zum Beispiel für das gute Cholesterin HDL, hab dich lieb, ja, oder für das böse LDL im lass das lieber oder VLDL, verdammt, lass das lieber und so weiter. Und so hat sich das dann eigentlich entwickelt.
Die Cholesterin-Grenzwerte sind in den vergangenen Jahrzehnten geschmolzen wie die Gletscher. Wie kam bzw. wie kommt das?
Ja, diese Senkung des LDL-Normwertes, zum Beispiel auch durch Medikamente, über die Jahre hin hat einfach nicht den erwünschten Effekt gebracht. Immer wieder sind Patientinnen und Patienten trotz niedriger LDL-Werte symptomatisch geworden, haben noch einen Stent gebraucht und so weiter, vielleicht sogar einen Bypass. Und so ist es eben gekommen, dass man gesagt hat, wir müssen diesen Wert weiter senken. Und er war am Anfang bei ungefähr 160, ja, so war das noch vor 30 Jahren. Man hat dann auch bei gesunden oder sauberen Gefäßen bei 240 LDL-Cholesterin nun gar nichts gesagt, nicht? Aber dann wurde einfach, weil man gesagt hat, das LDL ist das gefährliche Cholesterin, wurde der Grenzwert auf 130 gesenkt und das hat nichts gebracht. Und jetzt ist er kürzlich auf 116 gesenkt worden. In den USA ist er mittlerweile bei 99 angekommen. Bei Risikopatienten sagt man sogar unter 55. Und so geht das halt über die Jahre weiter. Und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln wird.
Wenn man sich das weiter denkt, also wenn er weiter schmilzt, dann kommen ja eben diese komischen Menschen raus, die du vorhin beschrieben hast.
Ja, da geht es nur ums LDL-Cholesterin. Okay. Ja. Mhm. Das Gesamtcholesterin auf null senken, das würde ich jetzt nicht raten. Da müsste man also die Leber entfernen, auch das Gehirn entfernen. Na gut, das war's immer eh schon.
In diesem Podcast, also in dieser Podcast-Staffel und auch in der Ausgabe der Medica natürlich, spreche ich mit Angelika Bader über das Herz der Frauen. Und sie stellt auch fest, dass der Herztod nach wie vor weiblich ist, ganz entgegen der landläufigen Meinung, dass das eben männlich ist. Einer schwedischen Studie zufolge werden Frauen mit koronarer Herzkrankheit auch seltener cholesterinsenkende Medikamente verschrieben als Männern. Hast du eine Erklärung für dieses die Frauen auffallend benachteiligende und potenziell vielleicht auch gesundheitsschädliche Verordnungsverhalten?
Ja, das liegt wohl am ehesten daran, dass in den Köpfen der allermeisten Ärztinnen und vor allem Ärzten immer noch das männliche Geschlecht an sich als kardiovaskulärer Risikofaktor gilt. Das erinnert mich ein bisschen an das Leiden, wir Männer und so, wir sind so arm, weil wir so viel arbeiten müssen, drum kriegen wir einen Herzinfarkt und so weiter. Vielleicht kommt das aus dieser Ecke. Es ist so, dass Risiko setzt bei Männern zwar früher ein als bei Frauen. Frauen sind ja durch das Östrogen zumindest bis zur Menopause in gewisser Weise gut geschützt. Östrogen ist ein natürlicher Gefäßschutz und erhöht die Elastizität auch der Koronararterien. Aber danach steigt bei Frauen das Risiko stark an. Und der Krankheitsverlauf ist bei Frauen einfach deutlich stärker, schlimmer, tödlicher. Mhm. Vor allem dann, wenn die entsprechenden Risikofaktoren einfach nicht rechtzeitig behandelt werden. Das wird der Grund sein.
Du hast schon kurz erwähnt, trotzdem die Grenzwerte gesenkt wurden, also relativ dramatisch gesenkt wurden eigentlich, und zahlreiche Menschen cholesterinsenkende Medikamente einnehmen, bleiben kardiovaskuläre Erkrankungen die häufigste Todesursache. Darf dieser Umstand zum Nachdenken anregen?
Oh ja, es stimmt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zum Beispiel in Österreich mit mehr als einem Drittel aller Todesfälle mit Abstand die häufigste Todesursache. Der Anteil ist zuletzt sogar noch etwas angestiegen. In Deutschland weiß ich aktuell etwa 350.000 Fälle pro Jahr. Und ja, das muss sogar zum Nachdenken anregen. Wenn man dieses kleine Gedankenexperiment von vorhin ein bisschen weiter spielen würde, wenn also die LDL-Normalgrenze in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das was zu erwarten ist, auf 50 gesenkt wird, dann müsste man, wenn er es jetzt hochrechnet, etwa 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten ein cholesterinsenkendes Medikament verschreiben. Hm. Und das regt, finde ich, schon sehr zum Nachdenken an.
Mhm. In unserem Vorgespräch hast du auch erzählt, dass es für Kardiologen durchaus ein Mysterium darstellt, wenn die Patientinnen trotz ausgezeichneter Cholesterinwerte kardiovaskuläre Ereignisse haben beziehungsweise immer wieder einen neuen Stent brauchen, einen um den anderen. Kannst du uns die Geschichte erzählen, die auch bei dir die Neugier weckte?
Gerne. Das war unser Kardiologe, Dr. Norbert Schauer, ein wirklich extrem erfahrener und ich würde sagen fortbildungsmäßig absolut am Puls der Zeit stehender Kollege. Der hat mir immer wieder von Patientinnen und Patienten erzählt, bei denen er dieses scheinbare Paradoxon wiederholt beobachtet hat. Also Beispiel Stent Nummer 7 trotz super niedrigen LDL-Cholesterins. Und er hat eines bei diesen Patientinnen und Patienten herausgefunden, das waren vorwiegend Fleischesser. Und seine Frage an mich war eben, ob ich in dieser Hinsicht auch und vor allem im Rahmen meiner zahlreichen Fortbildungen auf irgendetwas gestoßen sein könnte, das dieses klassische Rollenverständnis des Cholesterins in Frage stellen könnte.
Mhm. Du hast ja dann recht intensiv durch Studien gearbeitet, die sich mit der Rolle eines anderen Risikofaktors für Arteriosklerose auseinandersetzen, dem TMAO, womit Trimethylamin-N-Oxid abgekürzt wird. Was haben diese Studien ergeben und was hatten eigentlich die Studienautoren gefragt?
Also diese Studien sind absolut faszinierend. Sie zeigen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem TMAO-Spiegel im Blut und dem vermehrten Auftreten von Arteriosklerose. Dieses TMAO wird übrigens in der Leber gebildet aus dem TMA. Und jetzt wird es spannend, das TMA wird von bestimmten Darmbakterien gebildet. Damit sind wir natürlich beim faszinierenden Thema Mikrobiom, Darmgesundheit und der modernen Meiermedizin.
Mhm. Wie kommt es, dass dieser Risikofaktor, obwohl es wissenschaftliche Arbeiten und auch hunderte Studien dazu gibt, die ihn gewissermaßen als Kleber identifizieren, der das Cholesterin an die Gefäßwände kleistert, hierzulande einen derart verschwindenden Bekanntheitsgrad hat?
Also ehrlich gesagt, das ist mir rätselhaft. Ich meine, viele dieser Studien stammen aus dem asiatischen Raum. Vielleicht gibt es hier auch so etwas wie einen wissenschaftlichen Chauvinismus, dass man die Nase rümpft, wenn man asiatische medizinische Studien lesen soll. Ich weiß es nicht. Ja. Dabei muss man sagen, China hat sich mittlerweile zu einem der weltweit führenden Standorte für klinische Studien und biopharmazeutische Forschung entwickelt. Vielleicht möchte China dem klassischen pharmakologischen Westen auch etwas Neues entgegenhalten. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber wir werden es sehen, allerdings erst in 10, 20 Jahren.
Mhm. Berücksichtigst du das in deiner, im Umgang mit deinen Patienten und
Patientinnen? Ja, ich erlaube mir, mir die Freiheit zu nehmen, im Fall von völlig klaren, sauberen Gefäßen, ohne nennenswerte Ablagerungen, kein cholesterinsenkendes Medikament zu verschreiben und stattdessen mit speziellen diätetischen Maßnahmen ratend zur Seite zu stehen. Mhm. Da kommen wir vielleicht noch dazu.
Ja. Wie muss man sich das oder wie darf man sich denn das vorstellen? Also ist es dann so, dass Cholesterin ist natürlich im Körper, braucht man ja auch. Und das TMAO wird dann von der, wie du gesagt hast, von der Leber hergestellt und lagert sich dann selber an die Arterien und klebt da die
der genaue Mechanismus fest, der genaue Mechanismus ist nicht bekannt. Das ist auch eine Beobachtung, die man einfach datenmäßig untermauert hat. Mhm. Je höher der TMAO-Spiegel, umso eher wird Cholesterin, das sich im Blut ja befindet, an den Gefäßwänden in Plaques, arteriosklerotische Plaques, eingebaut. Und zwar unabhängig davon, ob viel oder wenig Cholesterin im Blut ist. Man kann das vielleicht in einem Beispiel oder einem Vergleich so darstellen. Nur weil immer mehr Kinder in Freibädern ertrinken, hat es keinen Sinn, die Höchstfüllmenge mit Wasser in diesen Schwimmbädern auf einen Meter zu begrenzen. Sie werden trotzdem ertrinken. Und dann hat es noch weniger Sinn, die Füllmenge auf einen halben Meter zu reduzieren, weil man auch in einem halben Meter ertrinken kann. Die Todesursache oder der Grund fürs Ertrinken ist ja nicht das Wasser an sich, sondern die Unfähigkeit, schwimmen zu können.
Mhm. Parallel zu den wissenschaftlichen Fortschritten müssen immer wieder für fix gehaltene medizinische Glaubenssätze über Bord geworfen werden. Steckt deiner Meinung nach in den TMAO-Erkenntnissen die Sprengkraft, um die Cholesteringeschichte neu zu schreiben, beziehungsweise eigentlich neu schreiben zu müssen?
Durchaus. Ich finde, wenn man es jetzt genau nimmt, müsste man sämtliche Studien der letzten 15 Jahre zum Thema Cholesterin und Gefäßgesundheit theoretisch völlig neu machen. Und zwar unter Miteinbeziehung von TMAO. Das wäre dann wissenschaftlich sauber.
Mhm. Wie kann denn der TMAO-Wert bestimmt werden?
Ja, nun, das kann man natürlich im Serum, im Blut machen. Das ist aber eher die wissenschaftliche Methode und relativ aufwendig. Das wird in Speziallabors gemacht. Etwas einfacher ist es, einen Metaboliten vom TMAO im Harn nachzuweisen und ganz einfach natürlich auch im Stuhl. Das ist zum Beispiel Teil der modernen molekulargenetischen Mikrobiomanalyse, wie wir es auch hier im Park Igels zum Beispiel machen. Wir analysieren nicht nur die Darmbakterien, sondern können dabei auch den TMAO-Spiegel im Stuhl feststellen, der uns indirekt einen Hinweis auf den Serumspiegel liefert.
TMAO ist schon auch in Österreich Thema, oder es hat nämlich eine Forschungsgruppe der Med-Uni Graz an einer TMAO-Studie mitgewirkt, die im Herbst 2024 präsentiert wurde und geschlechtsspezifische Unterschiede etwa bei Ernährungsinterventionen feststellte, auf die wir ja dann auch noch kommen werden. Die Studienautoren hielten fest, dass zukünftige Forschungsarbeiten zum TMAO-Stoffwechsel die geschlechtsspezifischen Unterschiede berücksichtigen sollten. Auch im Zusammenhang mit Cholesterin tickt ja der weibliche Stoffwechsel anders als der männliche. Du hast vorhin auch schon erwähnt, wäre es schlicht fahrlässig, Männlein und Weiblein weiterhin in einen Topf zu werfen, wenn man jetzt endlich versucht oder Gott sei Dank versucht, vielleicht auch TMAO auf den Grund zu kommen, gehen.
Ja, Männlein und Weiblein in einen Topf werfen, genau das hat man ja bisher getan, mehr oder weniger, aber aufgrund der vorliegenden Forschungsergebnisse werden wir in Zukunft, finde ich, noch viel, viel mehr auch geschlechterspezifische Besonderheiten im Bereich des Stoffwechsels an sich berücksichtigen müssen. Immerhin so einen kleinen Meilenstein hat diese TMAO-Studie aus Graz, glaube in Zusammenarbeit mit einer finnischen Forschungsgruppe, ja immerhin schon erbracht. Das TMAO gilt nun offiziell als Biomarker für die Früherkennung von kardiovaskulären Risiken, schon allerhand. Und ich bin also sehr gespannt, was da in den nächsten 10, 15 Jahren noch alles auf uns zukommt.
Mhm. Macht die Tatsache, du hast auch vorhin schon erwähnt, dass TMAO von Darmbakterien gebildet wird, diesen Risikofaktor für einen FX-Meyer-Arzt wie dich besonders spannend?
Ja, aber selbstverständlich, da fühle ich mich ja zu Hause, nicht? Mhm. Die Mikrobiomanalyse, die ich vorher angesprochen habe, und dann auch die entsprechende Behandlung mit maßgeschneiderten Probiotika-Gemischen, wie wir das jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich handhaben, nimmt in der modernen Meiermedizin, finde ich, einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Und wenn wir heute bereits das Mikrobiom unserer Patientinnen und Patienten auf solche doch relativ einfache Art und Weise positiv verändern können, dann glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch möglich sein wird, die bakterielle Grundlage für niedrige TMAO-Spiegel zu schaffen.
Mhm. Die Bakterien, die das TMAO herstellen, und es gilt ja für alle Bakterien, ob tolle oder üble, die wollen gefüttert werden. Worüber freuen sich die Bakterien, die TMAO produzieren, und was mögen sie gar nicht?
Ja, da sind wir jetzt bei der entscheidenden Frage angekommen. Wie kann ich zu hohe TMAO-Spiegel senken? Kann man das behandeln? Ja, gibt es dafür vielleicht sogar ein Medikament? Mhm. Also unsere Darmbakterien produzieren besonders viel TMA und damit TMAO, wenn man sie mit Substanzen wie Carnitin, Cholin und Betain füttert, und zwar überfüttert. Das sind Substanzen, die sind lebensnotwendig, sie sind, wenn man so will, gesund, aber wenn sie viel zu viel davon bekommen, dann produziert sie viel zu viel TMA. Nicht? Und diese Substanzen finden sich vor allem in rotem Fleisch, aber auch in Käse und Eiern. Das heißt nicht, dass das jetzt ungesund wäre. Ja, bitte keinen Käse, ja, bitte keine Eier essen. Ich habe es immer gewusst. Nein, das sind sehr gesunde Lebensmittel. Ja. Ich meine, die tollen Inhaltsstoffe im Ei, Dotter, da weiß jeder Neurologe ein Lied davon zu singen. Oder der Calcium im Käse, da freuen sich die Knochen. Aber wenn man einfach viel zu viel davon isst, und insbesondere das rote Fleisch wird das am ehesten angeschuldigt mit dem L-Carnitin. Es gibt wirklich Menschen, die, ohne es vielleicht zu merken, dreimal täglich rotes Fleisch essen. Mhm. Und damit wissen wir, was zu tun ist, den Fleischkonsum reduzieren. Und umgekehrt gibt es aber auch so etwas wie einen TMAO-Gegenspieler. Die Substanz heißt DMB, Dimethylbutanol, und diese Substanz findet sich in vielen Nahrungsmitteln, die wir aus der sogenannten mediterranen Diät kennen.
Mhm. Die mediterrane Diät ist ja in vielerlei, auch eben leckerer Hinsicht, ein Booster für gute oder eben ein Killer für schlechte Gesundheitsfaktoren. Um den TMAO-Spiegel zu senken, reicht es also offenkundig, also deinen Worten nach, wenn man beispielsweise ausreichend kalt gepresstes Olivenöl, Balsamico, Rotwein oder grünes Gemüse isst und genießt. Es gibt wahrlich Schlimmeres, kann man sagen. Ist diese wunderbare Diät auch im Sinne von Franz Xaver Mayer?
Das kann man wohl sagen, traue ich mich jetzt zu sagen. Mhm. Denn endlich wissen wir jetzt ja auch genau, warum diese viel besungene mediterrane Diät so gut gegen Arteriosklerose und damit gegen Herzinfarkt und Schlaganfall wirkt. Und ich glaube, ein knackiger Salat mit edlem Aceto Balsamico, frisches Gemüse mit goldenem Olivenöl, ja, und vielleicht ein Glas Rotwein dazu, das hätte der gute Franz Xaver Mayer, glaube ich, auch nicht verabscheut.
Ein wunderbares Schlusswort. Also kann jetzt jeder daheim genießen, sozusagen. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Wir sind alle gespannt, wie das weitergeht. Werden das jetzt auch alle verfolgen wahrscheinlich und bei TMAO die Ohren spitzen und genauer hinschauen. Danke dir, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast.
Gerne.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
War mir ein Vergnügen.
Dankeschön.
Alles Gute.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.